Merci schön. Genau. Yes, she can. Unsere Kurzserie. Wir sind wirklich irgendwann in der Mitte. Weil jetzt haben wir ja die eine durch und jetzt kommt noch diese. Und nachher sind wir eigentlich durch. Genau. Ja. Kurzserie zur Rolle der Frau. Vor einigen Jahren hat mich einmal ein Besucher, ich muss da noch schnell etwas umbauen, das stört mich da schon ein paar. Genau. Vor einigen Jahren hat mich einmal ein Besucher darauf angesprochen hier und hat gesagt, los, ich bin jetzt schon ein Willi da ein- und ausgegangen bei euch in der EFG und ja, was ich gesehen habe und erlebt habe, das gefällt mir, das zeigt mir zu. Und jetzt meine Frage ist, ist es ein Problem, wenn ich Mitglied werde, aber nicht damit einverstanden bin, dass Frauen in der Kirche predigen? Und ich habe ihm gesagt, nein, lass, das ist kein Problem, da kannst du gleich Mitglied werden, weil, weißt du, in der EFG ist nicht so, dass jeder ganz genau uniform die genau gleiche theologische Meinung muss haben, und sonst hast du auch keinen Platz und so. Also, das ist kein Problem. Unsere Meinungen gehen öppe auseinander in diesem und dem. Die Frage ist aber viel mehr, ob es für dich ein Problem ist. Weil wenn du kommst in die Kirche mit dem Ziel und der Mission, jetzt muss ich das zurechtdrücken, wo die hier falsch liegen. Dann kann ich dir sagen, da haben wir ganz schnell ganz grosse Probleme zusammen. Und das war ja auch das letzte Mal, als ich diesen Mann gesehen habe. Ich denke, er ist heute in einer Kirche, die seiner theologischen Überzeugung entsprechend das gelebt wird. Und ich denke, das ist gut für ihn und das ist gut für uns. Wieso? Aber kann man dort so unterschiedlicher Meinung sein. Dass das zentral ist, oder? Dass du sagst, in einer Kirche, wo eine Frau lehren kann, gehe ich nicht. Wieso ist das? Der Grund sind eigentlich vor allem drei Bibelstellen, die sagen, dass Frauen nicht lehren sollen und nicht leiten sollen in der Kirche. Und die Frage ist jetzt, ob diese Bibelstellen, ob die der grundsätzliche Willen von Gott präsentieren, oder ob es einfach Ausnahmeregelungen sind oder sogar ironische Aussagen von Paulus, weil der hat die geschrieben, alle zusammen. Und schau, ein wichtiges theologisches Prinzip ist folgendes. Die Bibel legt die Bibel aus. Die Bibel legt die Bibel aus. Das heisst nicht mein Gefühl, nicht meine Kultur, nicht meine Meinung, nicht mein Pastor, nicht was auch immer, sondern die Bibel erklärt sich schlussendlich selber. Wenn du also einmal etwas nicht verstehst, oder denkst, dann schau mal, was sagt die Bibel sonst zu diesem Thema. So. Und wenn die Bibel immer sagt, weiss, 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 und irgendeiner sagt, sie ist schwarz, dann musst du dich fragen, wieso sagt sie jetzt hier schwarz und nicht weiss, wenn sie sonst gegen etwas anderes sagt. Das hat irgendeinen bestimmten Grund. Und da geht es darum, herauszufinden. Beispiel, Sklaven. Auch wenn es im Neuen Testament einige Bibelstellen gibt, die zu Sklaven reden, zum Beispiel, dass Sklaven sich ihren Herren sollen unterordnen oder dass sie gut sollen arbeiten für ihre Herren und so weiter. Uns käme es nie in Sinn, jetzt zu sagen, ja, Sklaverei, das ist etwas Gottgewolltes, weil in der Bibel heisst es ja, Sklaven sollen sich ihren Herren unterordnen, oder? Natürlich nicht. Wieso? Wir haben die Bibel gelesen und wir haben gesehen, die Bibel hat Anweisungen in eine gefallene Welt hinein, wo es Missstände gibt. Und sie geht eigentlich sonst rings, um es klar zu verstehen, dass das nicht Gottes Idee ist, dass der eine der andere unterdrückt, beherrscht, quasi ihn als Besitz hat, einen anderen Mensch. Das wissen wir, aber schau, es hat 1900 Jahre gebraucht, bis die Kirche das wirklich böckert hat. Vorher hat es gottesfürchtige Leute gehabt, die das nicht absprechen kannst, dass die nicht wirklich Gottes Willen haben gesucht, die überzeugt waren, weil es hier so heisst, ist das Gottes Idee gewesen, dass Menschen Sklaven haben. Also, Wir sollten uns immer als Prinzip halten, die Bibel erklärt sich selber. Und mehr lesen als nur ein Vers, nur ein Abschnitt, sondern die Bibel als Ganzes gerne anschauen. So, das haben wir also so gemacht. Im letzten Mal haben wir im Alten Testament geforscht. Und was haben wir dort gelernt? Wir haben gesehen, dass Gott, Mann und Frau beide als Ebenbild haben geschaffen. Eins für sich ist offensichtlich unkomplett, sie sind Ergänzung füreinander. Und wir haben weiter gesehen, dass in der ursprünglichen Schöpfung finden wir keine Hierarchie zwischen Mann und Frau. Wir sehen sie zwischen Tier, also zwischen Tier und Mensch. So, genau. Dort sehen wir eine klar definierte Hierarchie, nicht zwischen Mann und Frau. Weder auf die eine noch auf die andere Seite. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil das ist schlussendlich wieder der Referenzpunkt, wo wir dann die Brille haben, wo wir den Rest der Bibel auch entsprechend lesen. So, durch die Rebellion vom Mensch gegen Gott ist dann der Fluch über die Menschen gekommen und über die ganze Schöpfung gekommen. Und das hat sich ausdrücklich geändert. Das Hierarchiegefälle zwischen Mann und Frau ist wortwörtlich, so wie es ausdrückt, Ausdruck vom Fluch. Aber Gott hat das im ursprünglichen Plan festgehalten. Und er fängt an, die Sachen schon wieder zurechtzurücken. Schon im Alten Testament sehen wir dort, dass Gott Frauen einsetzt in höchste Leitungspositionen. Und das in einem Umfeld, das extrem patriarchalisch war. Inklusive Gesetzgebung und alles drum und dran. So, also wir sehen dort einen roten Faden, der dort läuft. Und jetzt schauen wir, heute geht der rote Faden weiter zu das Neue Testament. Welchen Weg hat Jesus eingeschlagen? Wie hat Kille die erste Frau gesehen? Und was hat sie so gemacht? Und wenn wir jetzt in die Zeit von Jesus gehen, dann müssen wir zuerst mal so eine kleine eine kulturelle Standortbestimmung machen. Dass wir das überhaupt können verstehen und sehen, was das dort ist gelaufen. So, dann müsst ihr euch jetzt warm anlegen. Jetzt kommen ein paar unglaubliche Sachen. Gut. Mich kann es nicht anders ausdrücken als die damalige jüdische Welt. Die damalige jüdische Kultur war richtig frauenfindlich. So ist zum Beispiel von Rabbis Statements gemacht worden wie: Die Gräueltat eines Mannes ist besser, als wenn eine Frau etwas Gutes macht. Deck. Oder das Standard-Morgengebet. Standard-Morgengebet. O Herr, gepriesen seist du, dass du mich nicht als Heiden, Sklaven oder Frau hast auf die Welt kommen lassen. Frauen sind auch in der Ausübung von ihrem Glauben ziemlich eingeschränkt gewesen. Also es haben 100 oder 1000 Frauen können zusammenkommen. Es war kein Gottesdienst möglich gewesen. Es haben mindestens 10 Männer müssen da dabei sein, da ist das möglich geworden. Und das sind im Fall nicht die Extremisten gewesen. Die Extremisten, das sind die sogenannten geschundenen und blutenden Rabbis gewesen. Die haben nämlich Frauen einfach als reine Versuchung angeschaut. Und so haben sie immer, wenn sie eine Frau haben gesehen, haben sie die Augen zu da. Und dann sind sie halt manchmal gestogelt. Nase gefallen oder irgendwie in die Feste reingelaufen oder irgendwie, sie einfach entsprechend ein bisschen verbeulen gewesen, oder? Und wegen dem geschundene und blutende Rabbis, genau. Weiter ist es einer Frau nicht erlaubt gewesen, zu lehren. Und ich meine nicht zu lehren im Sinn von Lehrerin zu sein, sondern nichts lehren. Also dumm bleiben. ein Zitat hier dazu. Es ist besser, die Tora zu verbrennen, als sie einer Frau zu lehren. Also jetzt behalt das mal alles ein bisschen im Hinterkopf. He? Das war die Welt, in der Jesus sich drinnen bewegt. Und erst wenn du das ein bisschen kennst und weisst und präsent hast, dann verstehst du, was das, Jesus, wie krass, dass er die Regeln gebrochen hat, die dort das Normale waren. Okay, Johannes 4 lesen wir von der Frau am Jakobsbrunnen. Viele kennen die Geschichte, aber ich weiss nicht, ob der Schwein ist aufgefallen, was das dort im 27. Vers steht. Seine Jünger sind ja während dem Gespräch nicht dabei gewesen, sind dazugekommen. Und dann heisst dort Johannes 4, Vers 27. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich über was? Dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit dir? Jesus redet mit einer Frau. Das gibt's ja nicht. Das machst du nicht. Ein Rabbi. Als Rabbi redest du doch nicht mit einer Frau. Dann tust du die Augen zu und stocklisch in den Brunnen rein oder irgendwie so. Aber sicher redest du nicht noch mit der. Jesus hat das offensichtlich ganz anders gesehen. Es kommt noch krasser in einer anderen bekannten Geschichte raus, wo wir auch meistens das so ein bisschen überlesen, und zwar die Geschichte von Maria und Martha. Martha hat Jesus und seine Jünger eingeladen, bei sich daheim und bei Maria daheim. Und jetzt heisst es folgendes, Lukas 10, ab dem Vers 39. Ihre Schwester Maria, also Martha, ihre Schwester, saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Das kennen wir von den Kindern, so Zeug, oder? Ich muss immer raus und tun. Genau. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Nochmal ganz hinkommen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Jetzt nehmen wir die Geschichte meistens und reduzieren sie so auf. Da gibt es Maria-Typ und Martha-Typ. Und wir sollten eher ein bisschen mehr werden wie Maria, oder? Und der Duft von der Rose schmecken und ich weiss nicht was. Und das ist sicher eine Aussage von dieser Geschichte. Aber jemand im ersten Jahrhundert hat die Geschichte auch nie so, wie soll ich, so meditativ gelesen. Sondern da ist Zündstoff drin, in diesem kleinen Textchen hier, und zwar eigentlich im ersten Satz, was heisst, Maria saß Jesus zu Füßen und hörte aufmerksam zu. Was heisst das? Wir kennen den Ausdruck aus der Apostelgeschichte. Dort steht Paulus, steht vor der Behörde und muss sich verteidigen. Und er sagt, wer das er ist. Und unter anderem sagt er, dass er zu Füßen Gamaliels sei unterwiesen worden. Das ist eine feste Redewendung. Die theologische Ausbildung hat dann so stattgefunden, dass du einen Rabbi hast gesucht hast. Und dann bist du dem nachher, wo er immer ist, hergegangen. Du bist einfach dem nachgeschwunden. Irgendwann hat der Rabbi das Gefühl gehabt, so, Lektion, liebe Schüler, hergestanden. Und die Schüler sind zu Füßen hergehockend und haben gelost, was der Rabbi ihnen gelehrt hat. Das war Ausbildung. So, jetzt lesen wir hier, Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Jetzt hat es auch schon Klick gemacht bei dir. Das hat es gar nicht gegeben. Du erinnerst dich daran. Also die Aussage, oder? Es ist besser, die Tora zu verbrennen, als sie einer Frau zu lehren. Und Jesus lehrt eine Frau. Und mehr als das. Er sagt noch, dass eigentlich Maria sich nicht von ihrer traditionellen Rolle als Gastgeberin zurückhalten, sondern will die Lehre von Jesus. Das ist genau das Richtige. Maria hat es böckert. Jesus hat also eindeutig die frauenfindlichen Regeln zu seiner Zeit gebrochen. Es gäbe hier noch viel zu erwähnen. Auch die Frauen sind mit Jesus gezogen. Jesus hat seine 12 Jünger gehabt, seine Mannenkleingruppe so quasi. Aber nebendran sind etliche Frauen auch mit ihm gezogen. Das war zu seiner Zeit ohne Beispiel gewesen. Und schaut, da gibt es jetzt noch einiges aufzuführen und anzuhängen. Zum Beispiel, dass die ersten Zeugen vor der Auferstehung Frauen waren. Das lesen wir einfach so durch, oder? Denke ich, fällt uns nicht auf. Der Punkt ist aber, wenn man weiss, dass in dieser Zeit Frauen als Zeugen gar nicht sind zugelassen. Also 100 Frauen konnten einen Mord bezeugen. Das hat nicht gelangt für eine Verurteilung. Zwei Männer aber schon. So ist das gegangen. Und jetzt kommen die Evangelisten da und schreiben in ihren Texten, beharren sie quasi darauf, die ersten Zeugen der Auferstehung von Jesus sind Frauen gewesen. Also das ist Dümmste gewesen, was du hättest machen können, oder? Wenn du hättest wollen, dass die Leute glauben, du hast das ganz sicher nicht so geschrieben. Und sie haben es gemacht. Genau. So. Wir kommen nachher weiter nach der Evangelie zur ersten Gemeinde. Und wir sehen auch dort, von Anfang an sind Frauen dabei gewesen. Sie sind nicht nur dabei gewesen, sie haben auch Ämter gehabt. Da lesen wir zum Beispiel Apostelgeschichte 21,9 von den Töchtern von Philippus, das sind Prophetinnen gewesen. Und die haben das nicht nur einfach so ein bisschen im Stillen gemacht und so im 1 zu 1 oder ich weiß nicht was, sondern das ist ein Dienst, der ist im Gottesdienst auch gepflegt worden, auch von Frauen. Lesen wir im 1. Korinther 11, Vers 4, für die, die das noch lesen. Weiter lesen wir zum Beispiel von Priska, nicht Leute, eine andere Priska ist das gesehen und zwar hat sie einen Mann gehabt, der hat Aquila geheissen und sie zwei zusammen haben Gemeinden betreut. Und bei diesen zwei ist interessant zu beobachten, dass ab dem zweiten Mal, wo von ihnen berichtet wird, kommt Priska wird zuerst genannt. Das ist für uns nichts Besonderes. In der griechischen Literatur schon. Ich werde euch hier den Text mal lesen. Römer 16, ab dem Vers 1. Dort heisst es, ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin, griechisches Wort Diakonos, der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig und ihr beisteht, worin ihr sie auch braucht. Denn auch sie ist in vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben. Denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen. Und die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epanetus, meinen Geliebten, welcher der Erstling Asiens ist für Christus. Grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. So, ein paar Beobachtungen dazu. In der griechischen Literatur ist es so gewesen, dass die wichtigere Person ist vorne genannt worden. Wir sehen es zum Beispiel auch Barnabas und Paulus. Zuerst mal heisst es Barnabas und Paulus und irgendwann kehrt das. Irgendwann fängt es an heissen Paulus und Barnabas. So, und auch hier, interessanterweise, bei Priska und Aquila, zuerst mal heisst es Aquila und Priska und nachher kehrt das. In der griechischen Literatur hat das Aussagekraft gehabt. Dann sehen wir weiter, hier ein Text voller Männer und Frauen im Dienst der Gemeinde, offensichtlich. Und die zweite Person, die hier genannt worden ist, ist Phoebe. Sie wird interessanterweise in deutschen Übersetzungen oft als Dienerin genannt. Das ist nicht falsch, ausser man tut die männlichen Kollegen nachher anders übersetzen, dann ist es falsch. Weil das griechische Wort ist genau das gleiche, Diakonos. So, also wenn der Mann Diakone sagt, dann musst du auch Erphöbe Diakon sagen. Und Diakone, das sind führende Personen in der ersten Kirche gewesen. Das waren Leiter in der ersten Kirche. Die zwei nachher unter innen dort, Andronikus und Junia. Junias, das ist auch eine interessante Geschichte hier. Und zwar ist Junias im griechischen Text hat es eigentlich eine weibliche Endung. Heisst also Junia, nicht Junias. So, das hat jetzt Teil so gestört, Teil Übersetzer, dass sie kurzerhand hier einfach ein S hinten dran gehängt haben. Und das ist eigentlich wie wenn du, ich sage jetzt mal, aus Christina willst du einfach die hintersten zwei Buchstaben wechseln, oder? Und dann hast du nachher einen Christian. Und so machst du ganz einfach, aus einer Frau machst du einfach mal schnell einen Mann. So. Das ist, im Griechischen ist es aber sonnenklar, das war eine Frau gewesen. Und so ist es auch in den modernen, in den neueren Übersetzungen ist das eigentlich überall nachher korrigiert worden. Also du siehst, bei den Übersetzern ist da schon auch etwas mitgeschwungen. So. Was das sie haben gefunden, was jetzt da geht und was einfach nicht geht. So, also. Wie auch immer, erste Kirche, zahlreiche Frauen. Wir haben gesehen, zahlreiche waren in leitenden Positionen und ich finde wirklich, es braucht schon einen gewaltigen Verdrängungsmechanismus, für das du das nicht irgendjemand siehst. Was haben wir alles gesehen? So im Gesamtbild, was wir bis jetzt haben angeschaut. Wir sehen keine Hierarchie zwischen Mann und Frau in Gottes ursprünglicher Schöpfung. Wir sehen, dass Hierarchie Ausdruck vom Fluch ist. Wir sehen Gott, der sich schon im Alten Testament darüber hat weggesetzt und hat Frauen in leitende Positionen eingesetzt. Wir sehen Jesus, der sich provokativ über das damalige frauenfindliche System hat weggesetzt und Frauen ausbildet. Und wir sehen Frauen als Apostel, Diakonen und Lehrer in der ersten Kirche. So. Du siehst, wenn der Paulus jetzt sagt, Frauen erlaube ich nicht zu lehren, sie sollen schweigen in der Gemeinde. Wenn er mit dem würde sagen, das ist der allgemeingültige Wille von Gott, so hat er das geschaffen und denkt, dann würde er eigentlich damit sagen, hört, liebe Leute, der Fluch ist die neue Schöpfung. Und im Alten Testament, wenn er nachher Frauen hat eingesetzt, dann hat er es auch gerade vergessen gehabt, dass das eigentlich so wäre. Und Jesus ist vielleicht auch gerade nicht so präsent gewesen. Und liebe Junia, du musst zurücktreten, weil das geht nicht. Dass du Apostel bist, das geht gar nicht. Also du musst zurücktreten. Und Phoebe, für dich können wir es ja so regeln, wir machen einfach für eine weibliche Diakonin machen wir einfach einen neuen Dienstbeschrieb, oder? Du hast keine Leitungsaufgaben, du darfst so ein bisschen Suppe rausgeben, oder? Weiss auch nicht, einfach so ein bisschen helfen, darfst schon. Und dann lösen wir das Problem irgendwie so. Also du siehst, es ist einfach grotesk, schlichtweg. Die Frage ist also, wieso schreibt jetzt der Paulus im 1. Korintherbrief, dass Frauen sollen schweigen? Wenn er übrigens nebenbei bemerkt, 3 Kapitel vorher noch sagt, wie dass sie sich sollen verhalten, wenn sie im Gottesdienst beten oder prophetisch reden. Also eigentlich haben wir schon innerhalb von 3 Kapiteln haben wir einmal so. Irgendeine Erklärung muss es da geben, oder? Aber jetzt, wir wollen nicht den Korinther-Text anschauen. Sorry, ich bin heute ein bisschen länger. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir mindestens so einen so Mustertext anschauen. Oder ich kann nicht alle zusammen, aber einen so Mustertext, dass ihr seht, was steht da dahinter, wenn wir so etwas lesen. Was kann eine Erklärung sein? Und ich werde hier mit euch 1. Timotheus 2, Verse 8 bis 14 anschauen. Die lesen wir zuerst zusammen. Dort heißt es, ich will nun, schreibt der Paulus, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso, dass auch die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Auch gute Werke, durch gute Werke, genau. Eine Frau lehre in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Kurz der Hintergrund. So. Die sogenannten Pastoralbriefe, das ist der Titusbrief und 2 Timotheusbriefe, das sind, die beinhalten lauter Anweisungen an Mitarbeiter, die in einer krisengeschüttelten Kirche quasi versuchen zu retten, was zu retten ist. Wo sie einfach ein riesiges Ghetto hatten. Und dort drin finden wir diverse Sonderanweisungen, das heisst Anweisungen, die der Paulus genau für eine Gemeinde bestimmt und nicht für andere. Das ist auch dort erkennbar, dass sich Teilanweisungen scheinbar widersprechen, die sie aber nicht, wenn man eben genauer heranschaut. So. Der Timotheus jetzt, der war zu Ephesus. Zu Ephesus hat es zwei grosse Probleme gehabt, die wir davon wissen. Das erste war, eine intellektuelle Verwirrung. Der Paulus, der ratet am Timotheus im ersten Kapitel von diesem Brief, gewissen Leuten zu gebieten, dass sie nichts Falsches sollen lernen und sich nicht auf die endlosen Fabeleien über Stammbäume sollen kümmern. 1. Timotheus 1, 3 und 4 heisst das. Und das zweite Problem war, moralische Entgleisungen. Da nennt er sogar Namen. Der Hymenäus und der Alexander stechen da raus auf eine negative Art. Das Resultat von dem Ganzen ist ein nutzloses Argumentieren gehabt, was sie da gemacht haben, und geistlicher Schriftbruch schlussendlich. Finden wir im sechsten Vers vom ersten Kapitel. Gut. Wenn wir jetzt den Text anschauen, dann bezieht sich der 8. Vers, den ihr hier lesen könnt. Der bezieht sich auf die Fabeleien und Stammbaumdiskussionen, wo der Paulus sagt, hört auf mit dem. Besinnet euch auf das Zentrale. Keine Zorn, keine zweifelnden Überlegungen mehr. Das führt zu nichts. Mit anderen Worten, hört auf lehren. Das war das Erste. Und das Zweite ist nachher ein weiteres Problem, das rauskommt. Offenbar haben Frauen von Ephesus mehr Wert auf ihr Äußeres gelegt als auf ihr Inneres. Liebe Frauen, das ist kein Verbot, hier schön auszusehen. Gell? Versteht das recht? Hä? Um das geht es nicht. Der Paulus sagt hier lediglich, wenn ihr euch nur innerlich so viel rausputzen würdet, wie wenn ihr wieder das äußerlich macht, oder? Und wir erinnern uns an eine Aussage von Jesus, wo das doch der Pharisäer hat gesagt. Er hat gesagt, ja, außen fix und innen nichts, genau. Das ist das gleiche Thema hier. Gut, und dann kommt die Sache mit dem Lehren. Dass es sich hier um Sonderregelung handelt für eine Gemeinde in Krise, das zeigt sich eigentlich so an vier Punkten. Zuerst ist die Tatsache, dass in dem Pastoralbrief etliche Sonderregelungen zu finden sind. Und dass wir von dieser Krise, von dieser Gemeinde wissen, das lässt sich schon am Anfang mal etwas erahnen. Ein weiterer Punkt ist, dass der Timotheus zum Zeitpunkt von diesem Brief schon 15 Jahre im Dienst von Paulus war. Also sprich, wenn der Paulus grundsätzlich keine Frauen hat lehren, dann musst du das nach 15 Jahren nicht noch einmal gelehrt bekommen. Dann weisst du, dass das so ist. Also das hat nicht noch eine Sonderaufforderung gebraucht. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, da gehen wir ja nach dem Prinzip, die Bibel legt die Bibel aus, und das haben wir ja gesehen, zu Genüge. Frauen sind durchaus, haben durchaus gelehrt, haben durchaus geleitet. Und der vierte Punkt zeigt die Begründung, die er macht, wieso das eine Frau nicht so lehren soll. Die geht auch in Richtung Sonderregelung. Und das erkläre ich euch jetzt noch kurz. Man kann sich nämlich fragen, was ist das für eine Argumentation, Paulus? Ich meine, jetzt sei es das Problem vom Fall von der Menschheit, quasi ist das Problem von Eva gewesen. Im Römerbrief schiebst du es aber am Adam mit Schuhe. Ja, was jetzt? Gibt noch andere Beispiele, oder? Einer ist so und einer ist so. Also, das ist ein bisschen flexibel. Und, ich glaube, der Paulus braucht den Schöpfungsbericht das mal so um, weil er etwas bezweckt. Offensichtlich hat es nämlich ein Problem gegeben, in Ephesus, dass Frauen über Männer wollen herrschen. Und das verbietet Paulus. Aber wie sind die Frauen überhaupt drauf gekommen, dass sie könnten, sich über die Männer stellen und die beherrschen? Ein Problem in Ephesus, das bekannt ist. Von dem weiss man. Ephesus ist eine gnostische Irrlehre, hat die Runde gemacht, und die hat behauptet, dass die Frau Trägerin von der göttlichen Offenbarung ist. und das göttliche Heil also unmittelbar vermittelt. So, das ist zum Teil sehr weit gegangen, dass Eva und die Schlange ist verehrt worden. Und das war auch eng zusammengeknüpft mit so Fruchtbarkeitskulten von Kybele, von Isis, von Artemis. Und die Kulte, die haben verlangt, dass Männer den Frauen zur Verfügung müssen stehen. Jetzt ist Ephesus ist ja so ein Zentrum von diesem Artemis-Kult. Da haben wir sie dort gesehen. Von diesem Tempel siehst du nicht mehr viel, noch so zwei, drei Säulen. Der Rest von Ephesus siehst du noch hinten viel, Artemis noch mal ganz wenig von diesem Tempel. Aber das war ein hinten Teil und das weiss man. Das war ein Zentrum. Und in beiden Timotheus-Briefen lesen wir von so Frauen, die von Haus zu Haus sind. In der damaligen Hauskirchenkultur heisst das nichts anderes, als sie sind von Kirche zu Kirche gegangen. Und sie haben ihre Sonderlehre verbreitet. Was genau das für eine Sonderlehre jetzt war, das sagt hier der Paulus nicht, aber in Anbetracht dessen, dass Frauen durch das ein Recht haben wollen, über die Männer zu herrschen, ist ziemlich klar, dass es um die gnostische Lehre ist gegangen. Hier. So ein Mix zwischen Evangelium und Artemis-Kult. Und so hat der Paulus eigentlich gesagt, der Frauen, der wollt über Männer herrschen und fängt an, die Eva auf einen Sockel zu stellen. Dem halte ich entgegen, wisst ihr was, die Eva ist im Wahl als Zweite geschaffen worden. Und sie ist übrigens von Schlangen gerade verführt worden. Ein weiterer Punkt, also sag jetzt mal, das ist eine mögliche Erklärung dort, weil anderen Orten tut er es gerade umgekehrt drehen. Ein weiterer Punkt, den Theologen an diesem Text hier anschneiden, ist ein Übersetzungsding. So könnte man nämlich auch übersetzen, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, wenn sie dadurch herrscht. Der Unterschied macht ein einziges Bindewort, das nicht ganz klar ist, wie soll man das übersetzen, so oder so. Und du siehst, es klingt ganz anders. Das nur so am Rand erwähnt. So, Quintessenz aus dem, du siehst, das sind nicht einfache Texte. Und gleich, wenn du ein bisschen Geschichte hinten dran kennst, dann plötzlich fängst du dir ein bisschen an, von anders lesen. Hier ist ein falscher Kurs mit drastischen Massnahmen korrigiert worden. Hier ist eine Gemeinde, die schwerwiegende Probleme mit Frauen und feministischen Lehren hatte. Und das ist so weit gegangen, dass die Lehre quasi kaum mehr etwas vom Evangelium hat übrig gelassen. Und Frauen wollten über Männer herrschen. Drastische Situationen verlangen drastische Massnahmen. Und der Paulus hat nicht wollen, dass Frauen dort noch lehren. Oder nach der zweiten Übersetzungsvariante, dass Frauen nicht lehren sollen, wenn sie dadurch herrschen. So. Also, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen eine Idee gegeben, so ein bisschen Licht die theologische Geschlechterfrage können bringen und hineingeben. Was ich jetzt gar nicht habe aufgenommen habe, ist die Geschichte ihrer Ehe und Familie, oder? Der Mann sei das Haupt. Das ist nicht das erste Mal, dass sie um ist im Fall. Genau, gerade etwa vor zwei Wochen der Krieger gesagt, ich sollte mal eine neue Gitarre haben, die klingt nicht gut. Genau. Gut, wie gesagt, eben das mit dem Haupt. Wo ich das Gefühl habe, ein Haupt zu sein, liebe Männer, in der Familie und in der Ehe, das musst du ein bisschen verdienen, das Recht dazu. Ich glaube, das ist richtig. Ich tue jetzt nicht ein neues Fass auf, aber ich sage jetzt mal, du siehst, wie das Jesus, dort wird der Mann mit Jesus verglichen, gegenüber der Gemeinde. Und du siehst, wie das Jesus hat geleitet, wie das er voraus ist, wie er hat leiten als Diener gesehen. Und wir machen das sofort gerade als eine Frage, wer ist der Chef? Also wenn mir jemand sagt, los, weißt du, das meint, dass wenn sich Frau und Mann nicht einig sind, dann gibt der Mann den Ausschlag gegeben, ein Ding. Ich habe das Gefühl, du hast das im Grund nicht verstanden, was das heisst, Haupt zu sein. Aber wie gesagt, da könnt ihr jetzt gerade noch einmal anfangen, oder lasst das, sonst geht es noch lang. Voilà, ich hoffe, ich habe euch etwas vermitteln, wieso dass ihr EFG auch Frauen leiten und lehren, wieso dass wir als Gemeindeleitung der Meinung sind, dass es keinen Grund gibt, dass in Bezug auf eine alte Straße anders sein sollte. Es wird immer wieder Frauen geben, die so feministisch denken, die Frauen als besonderer anschauen als Männer. Es wird immer wieder Frauen geben, die haben keine Begabung zum Leiten, die haben keine Begabung zum Lehren. Aber auf der anderen Seite wird es auch immer wieder genau gleiche Charaktere als Männer geben. Und auch dort sind sie nicht geeignet und von Gott nicht gedacht, für eine solche Aufgabe zu übernehmen. Aber das ist, da geht es um die Frage vom Charakter und von Gaben und nicht um die Frage von Geschlecht. Ich möchte mit einem Text von Paulus aus dem Galater 3 schließen, ab Vers 25. Da heißt es: Und da Christus nun gekommen ist und mit ihm der Weg des Glaubens, brauchen wir das Gesetz als Vormund nicht mehr. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden und Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Christus Jesus. Jesus ist gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Er selber hat gesagt, er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben und kennen kommt zum Vater aus der Ehe. Er ist der Weg zum Vater. Gleichzeitig ist er aber auch gekommen, um uns miteinander zu versöhnen. Und schau, die Diskussion um Juden und Griechen, die ist als erstes geklärt worden eigentlich. Die haben wir eigentlich nicht gross Fragen dazu. Und Diskussion sklavenfrei, die ist für uns heute auch klar. Und ich denke, langsam ist auch die Diskussion Mann-Frau klar. Hoffe ich. Wenigstens für uns hier in EFG. Lasst uns noch beten und dann übergebe ich wieder an Debbie. Vater, merci, dass ja, du hast gesagt, die Heilige Geist, der redet nicht nur zu unserem Verstand, der redet auch zu unserem Herz. Und für dein Wort wirklich zu verstehen, dann brauchen wir das. Und ich bitte dich einfach, dass dort, wo Unklarheiten sind, dort, wo Fragezeichen sind, dass du eine gewisse Freiheit gibst auch, mit offenen Fragen dürfen zu leben, das dürfen wir auch. Aber dass du auch uns offenbarst und klärst und erklärst und dass du uns das Gesamtbild einfach immer wieder neu vor Augen führst, wie dass du deine Schöpfung hast gedacht, dass wir uns dort dran orientieren können und uns dort drin dürfen bewegen. Jesus, ich möchte dir Merci sagen einfach für alle Frauen hier in EFG, die so nicht wegzudenken sind. Wenn sie nicht mehr lehren würden, wenn sie nicht mehr leiten würden, das wäre so nicht denkbar. Du hast so viel, du hast die Kirche so gesegnet, durch so viele Frauen, die du begabt hast entsprechend. Und ich bitte dich einfach um eine Freiheit, auch für sie. Ich bitte dich aber auch um Heilung dort, wo so Geschlechterkämpfe irgendwie noch toben. Ja, dass du einfach dort reinkommst und deine Versöhnung hineinbringst, Jesus. Amen.